Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rutte, guten Morgen. Von inakzeptablen Vorgängen spricht die Innenkommissarin der EU im Deutschlandfunk. Es geht um illegale Pushback-Abschiebungen auf dem Mittelmeer, an denen mutmaßlich auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex beteiligt gewesen sein soll. Ein Thema später in dieser Sendung, in der auch noch ein zweites Thema aufgegriffen wird, was heikel ist für die Europäische Kommission. Es geht um den Export von Überwachungstechnologien in nicht-demokratische Staaten. Zuerst aber gleich bei uns Belgien und die Frage, warum der Regierung dort das Corona-Krisenmanagement entglitten ist. Wir sollten uns nicht mehr die Frage stellen, was schließen muss, sondern was offen bleiben darf, sagt der Corona-Sprecher der ehemaligen Regierung. Und der neue Ministerpräsident spricht nicht mehr von einer zweiten Welle, sondern von einem Tsunami, der auf das Land zurase. Damit sind wir in Belgien, wo die Corona-Lage besonders brenzlig ist. Dazu eine Zahl: Die registrierten Neuinfektionen lagen in Belgien zuletzt etwa anderthalbmal so hoch wie in Deutschland, während hier rund siebenmal so viele Menschen leben. Mit verschiedenen Maßnahmen nähert sich Belgien einem landesweiten Lockdown an, ohne ihn endgültig zu beschließen. Und die Frage ist, ob das reicht, um einen möglichen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern. Unser Korrespondent in Brüssel ist Paul Vorreiter. Herr Vorreiter, wie ist denn die Corona-Lage heute Morgen in Belgien?
Eine Zahl, die heute in den belgischen Medien ganz aktuell diskutiert wird, ist die Zahl der täglichen Krankenhausaufnahmen wegen Covid, die gestiegen ist im Vergleich zur letzten Periode um gut 80%. Zurzeit haben wir etwa gut 5000 Menschen, die wegen Covid im Krankenhaus sind in Belgien, und davon knapp ein Zehntel, gut 800 auf der Intensivstation. Und vergangene Woche las man zudem, dass er bereits mit dem Stand, wie man ihn da hatte, 87% der Krankenhäuser belegt seien. Und vor allem in Lüttich, da wo die Situation besonders dramatisch ist, da begann man auch bereits damit, Patienten auf andere Krankenhäuser zu verteilen, in andere Landesteile. Und also da merkt man natürlich schon, dass man hier in einigen Teilen schon jetzt eigentlich am Limit ist. Die Gesundheitsministerin von Wallonien, Christine Morial, die sagte, die Situation sei jetzt schon schlimmer als im April. Naja, und in dieser Region geht man schon so weit, dass man sagt, Krankenpflegerinnen und Pfleger, Medizinstudierende, die sollten doch, wenn sie Zeit haben, sich in einem Pflegeheim oder einem Krankenhaus melden und dort aushelfen. Also viel Platz nach oben ist da nicht mehr.
Hier in Deutschland war teilweise von belgischen Ärzten zu hören, die beklagten, dass bis zu einem Drittel des Klinikpersonals selber infiziert sei. Was glauben Sie, wie lange kann das belgische Gesundheitssystem denn noch durchhalten?
Also ich denke, das Limit, worauf man hier schaut, so wie auch andernorts, ist sicherlich die Zahl der Intensivbetten. Und das Corona-Krisenzentrum, das hatte ja schon letzte Woche gewarnt, dass wenn die Kurve so weitergeht, wie sie jetzt weiter nach oben steigt, dann ist man vermutlich schon in Mitte November oder in zwei Wochen, anderthalb Wochen an der Limitgrenze bei den Intensivbetten angekommen. Und da wird es jetzt eben darauf ankommen, zu gucken, ob die Maßnahmen, die ja jetzt in der vergangenen Woche, also da gab es ja auf mehreren Ebenen, sind da Entscheidungen getroffen worden, auf der föderalen, dann auch auf der regionalen, also die Wallonie hat sich zu weiteren schärferen Maßnahmen entschlossen, dann ist auch Brüssel nachgezogen. Heute werden auch nochmal die Flamen darüber sprechen, ob sie zum Beispiel auch ihre Ausgangssperre am Abend, die da kleiner oder kürzer ausfällt als in den anderen Landesteilen, ob sie das anpassen werden. Da ist es tatsächlich jetzt so, und das merkt man auch in der Diskussion, wenn man hier die Zeitungen aufblättert oder eben auch das Fernsehen hier verfolgt. Hier geht es jetzt tatsächlich darum, was in den nächsten Tagen bis zu diesem Wochenende passiert, um eben zu sehen, ob man bei diesem Teil-Lockdown, in dem wir uns ja jetzt schon befinden, ob man da nicht nochmal nachziehen muss und dann ja wahrscheinlich in den kompletten Lockdown übergeht.
In Belgien hat es ja einen Regierungswechsel gegeben. Ende September hat damit zu tun gehabt, dass die Regierungsbildung nach den letzten Wahlen vor anderthalb Jahren einfach sehr lange gedauert hat. Die Regierungschefin ist jetzt nicht mehr Sophie Wilmès, die einen eher lockeren Kurs vertreten hat am Ende ihrer Amtszeit, sondern Alexander De Croo. Wie steht er denn mit Blick auf einen möglichen Lockdown? Wie sieht er das? Ein kompletter landesweiter Lockdown?
Naja, das Problem bei Alexander der Große ist, er ist natürlich erstmal einige Wochen im Amt. Das heißt, ihm fehlt auch ein wenig die Autorität, denn er muss, das ist vielleicht auch der ganz große Unterschied zu Frankreich, wo ja doch irgendwie man auch drauf hört oder zumindest der Präsident eine gewisse Autorität ausstrahlt und wir ja auch in Deutschland eigentlich auch darauf gucken, wie sich die Kanzlerin bei den Ministerpräsidenten verhält. Hier ist das völlig anders. Er hat, wie ich finde, erst ja, sich mit relativ sanften Worten an die Belgierinnen und Belgier gewandt. Er hatte an die Solidarität von ihnen appelliert. Er sprach von einer Mannschaft aus 11 Millionen, also das ist ja die Einwohnerzahl von Belgien, die jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen müsse. Aber wie schon vorhin angedeutet, hier haben wir halt eben verschiedene, wir haben hier einen Kompetenzwirrwarr, das muss man einfach so festlegen. Also die föderale Ebene kann andere Maßnahmen oder hat bereits andere Maßnahmen ja ins Leben gerufen als jetzt die anderen unteren Ebenen. Ich kann da vielleicht ein Beispiel geben. Die föderale Ebene hatte zuletzt beschlossen, dass man sich in geschlossenen Gebäuden bei Kulturveranstaltungen maximal 40 Menschen anwesend sein dürften, wenn der Abstand eingehalten würde. Brüssel ist so weit gegangen, dass sie gesagt haben, Bars, Cafés, Restaurants plus eben auch Kulturveranstaltungen, Theater, Kinos werden komplett geschlossen. Was die Allerheiligenferien zum Beispiel jetzt hier angeht, rund um die nächsten Tage, gibt es unterschiedliche Maßnahmen in der deutschsprachigen Gemeinschaft, in der französischsprachigen und auch sowas wie Einkaufen gehen. Da darf man in Wallonien zum Beispiel zu zweit in den Supermarkt, hier in Brüssel nur alleine. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum diese föderale Regierung so wenig aus Strahlkraft eben hat, weil eben auf den unteren Ebenen dann doch jeder so sein Süppchen kocht.
Ganz kurze Frage zum Abschluss. Wie kann es der Regierung oder den Verantwortlichen denn gelingen, das Corona-Krisenmanagement zurückzuerlangen?
Naja, also es gibt so einen Versuch, das Ganze jetzt so ein bisschen zusammenzuführen. Es gibt ja jetzt einen Corona-Beauftragten der föderalen Ebene, der so ein bisschen das Wirrwarr aus den Ländern zusammenziehen soll. Aber ob er das wirklich schafft, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Also wie gesagt, es wird darauf ankommen, was in den nächsten Tagen und Wochen bei den Infektionen passiert.
Die Pandemielage in Belgien. Einschätzungen dazu von unserem Korrespondenten in Brüssel, Paul Vorreiter. Vielen Dank dafür. Spätestens an ihren Außengrenzen kann es in der EU mit Recht und Ordnung vorbei sein, zumindest für geflüchtete Menschen. Warum sonst gibt es immer wieder Berichte über sogenannte Pushbacks, also darüber, dass Geflüchtete von Grenzbeamten gewaltsam zurückgedrängt werden in Nicht-EU-Staaten. Man kennt das zum Beispiel von der kroatisch-bosnischen Landgrenze, von der spanisch-marokkanischen oder von der griechisch-türkischen Seegrenze. Dort vor Griechenland wird jetzt eine mutmaßlich neue Dimension illegaler Pushbacks sichtbar. Beamte der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex sollen sie gebilligt oder aktiv daran mitgewirkt haben. Hier in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk forderte die EU-Innenkommissarin Johansson eine Reaktion von Frontex.
Wenn sich Frontex tatsächlich an Pushback-Aktionen von Flüchtlingen beteiligt, ist das vollkommen inakzeptabel. Nachdem ich davon gehört hatte, rief ich als erstes den Direktor der Agentur an, befragte ihn dazu und bat ihn, diese Fälle, über die gerade gesprochen wird, zu recherchieren. Wenn dabei herauskommt, dass es solche Pushbacks mit der Beteiligung von Frontex gegeben hat, ist das absolut inakzeptabel. Der Direktor von Frontex muss da die volle Verantwortung übernehmen, in diesen Fällen ermitteln und eine Antwort dazu präsentieren, was wirklich passiert ist.
Recherchiert haben die möglichen Verstöße ein Reporterteam mehrerer Medien. Mit dabei war unter anderem Heiner Hoffmann von der ARD-Fernsehsendung Report Mainz, den ich jetzt begrüße. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
Guten Morgen, grüße Sie.
Ganz konkret, welche Vorgänge auf dem Mittelmeer konnten Sie denn rekonstruieren?
Wir haben uns zwei Kernfragen gestellt. Die erste Frage ist, welche Kenntnis hat Frontex eigentlich von den systematischen Pushbacks, die in der Ägäis sehr umfassend inzwischen dokumentiert sind? Dafür haben wir Positionsdaten ausgewertet, Bilder, interne Unterlagen über Monate, ein sehr umfangreiches Paket und sind da auf mehrere Fälle gestoßen, wo wir belegen können, dass Frontex-Schiffe dabei waren oder die Luftüberwachung von Frontex tatsächlich solche Pushbacks Pushbacks aufgezeichnet hat. Dann haben wir uns im nächsten Schritt gefragt, sind sie tatsächlich nur stiller Beobachter oder sind sie auch in einzelne Vorgänge aktiv verwickelt? Und da sind wir auf einen Vorfall im Juni gestoßen, den wir aufwendig rekonstruiert haben anhand von Bildmaterial. Und dort können wir sagen, wir sehen ein Frontex-Boot, ein rumänisches, wie es ein Schlauchboot blockiert, an der Weiterfahrt nach Griechenland hindert, die Menschen aber nicht rettet, an Bord nimmt, sondern stattdessen in einer weiteren Szene mit hoher Geschwindigkeit nah an ihnen vorbeifährt, dadurch Wellen Richtung Türkei erzeugt. Das ist eine Taktik, die man aus anderen Pushbacks kennt. Und dann unter den Augen von Frontex ein Schlauchboot, ein Schnellboot übernimmt, offenkundig der griechischen Küstenwache, und dann über Stunden einen Pushback zurück in Richtung Türkei vollzieht und die Flüchtlinge zurückdrängt.
Bei Ihren Recherchen geht es konkret um mindestens 6 Vorfälle, in denen Frontex trotz offenbar besseren Wissens nicht eingeschritten ist. Was vermuten Sie denn, wie hoch die Dunkelziffer ist?
Die Dunkelziffer ist aus unserer Sicht sehr hoch, weil wir konnten jetzt nur das analysieren, was wir tatsächlich auch sehen, Daten, die wir vorliegen haben, Positionsdaten, Dokumente, Fotos etc. Man muss dazu wissen, die meisten Einheiten haben ihre AIS-Antenne, heißt das, also die Antenne, die Positionsdaten sendet, aus. Man kann nicht nachvollziehen, wo sie sich gerade befinden. Viele dieser Pushbacks passieren nachts, das heißt, es gibt keine Bilder oder Videoaufnahmen davon. Das heißt, wir sind uns sicher, was wir in unserer Recherche sehen, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs.
Wir haben es gehört, es gibt bereits erste Reaktionen auf Ihre Recherchen. Die EU-Innenkommissarin Johansson forderte hier im Deutschlandfunk, dass Frontex aufklärt. Und da ist natürlich die Frage, wie kritisch oder unkritisch beleuchtet denn die Grenzschutzagentur ihr eigenes Verhalten?
Also zumindest ist, muss man sagen, ist in diesem Falle erstmal so eine Art Aufklärungswille durch die EU erkennbar. Der Druck auf Frontex wächst offenkundig. Doch heute früh liest man auch schon seitens von Frontex die Stellungnahme, wir brauchen hier keine Ermittlungen zu machen, weil wir sind nicht in illegale Pushbacks involviert. Punkt. Insofern lässt das wieder etwas am Aufklärungswillen zweifeln. Und bisher war die Schematik immer die gleiche. Frontex zeigt auf die Mitgliedstaaten, sagt, wie in diesem Fall die Griechen, sind verantwortlich für ihre Meere, dafür, was dort passiert. Wenn wir etwas sehen, melden wir es den Griechen und die müssen das aufklären. Insofern war da der eigene Aufklärungswille sehr überschaubar. Es gibt in Frontex, innerhalb von Frontex Mechanismen dafür. Es gibt Menschenrechtsbeauftragte. Da gab es bisher über Jahre immer wieder die Kritik, dass Stellen nicht besetzt wurden, um solche Vorfälle intern aufzuklären, dass es keine Einsatzberichte dazu gibt, keine Meldungen, anhand derer man es aufklären könnte. Also da gibt es immer noch massive Kritik.
Sie schreiben auch, dass die Agentur selber auf ihre konkreten Fragen nicht eingegangen ist zu den ganzen Vorfällen. Die griechische Küstenwache, die streitet illegale Pushbacks ab. Und am Ende des Tages lautet ja die Frage, wie die Vorwürfe gegen Frontex zum eigentlichen Auftrag der Agentur im Mittelmeer passen. Wie lautet da Ihre Einschätzung?
Ich glaube, der erste Punkt ist, dass sich Frontex tatsächlich fragen muss, was ist eigentlich momentan ihr Auftrag in der Ägäis? Ist ihr Auftrag, wie auf dem Papier, die Unterstützung der griechischen Küstenwache, was in der Praxis bedeutet, Schlauchboote aufspüren, wenn sie davor stehen, sie anhalten, oder eben die Daten, die Positionsdaten melden und Griechenland, die griechische Küstenwache, dann im Zweifel die in Anführungsstrichen Drecksarbeit machen zu lassen, in dem Wissen, es geschehen systematische Pushbacks in der Ägäis. Dann müssen sie sich wahrscheinlich auch weiterhin den Vorwurf gefallen lassen, gewissermaßen verwickelt zu sein in die Systematik. Oder sind sie, wie sie auch selber sagen, eine Art Human Rights Monitor, also Menschenrechtsbeobachter, die gleichzeitig auch Vergehen dokumentieren und erfassen wollen? Dann muss sich, glaube ich, das Kommunikationsverhalten und die Transparenz stark ändern. Oder eine andere Option wäre, wird Frontex die Notbremse ziehen und sagen, diese Vergehen dort vor Ort sind inzwischen so systematisch dokumentiert, dass wir dort nicht weiter im Einsatz sein können. All das sind aus meiner Sicht Optionen.
Heiner Hoffmann war das. Vielen Dank. Das Ergebnis seiner Recherchen ist heute Abend im Ersten zu sehen, und zwar um 21.45 Uhr. Was ist wichtiger, dass Menschen außerhalb der EU nicht unterdrückt werden oder dass europäische Technologiefirmen weiter gutes Geld verdienen? Das ist die große Linie in einem Konflikt, von dem man wohl sagen kann, dass die Europäische Kommission ihn vor sich hergeschoben hat. Konkret geht es um den arabischen Frühling, als ab Ende 2010 viele junge Menschen gegen Ben Ali in Tunesien, Mubarak in Ägypten oder andere autoritäre Machthaber auf die Straßen gingen. Die Regime reagierten mit verstärkter Überwachung ihrer Kritiker, auch mit Hilfe von Technologien europäischer Firmen. 10 Jahre später soll unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft eine Exportrichtlinie beschlossen werden, die Kritiker jedoch als wachsweich bezeichnen. Ada Loll berichtet.
Eine persönliche Bekannte von mir ist mit einem Apparat von Axis identifiziert worden und Sie können sich vorstellen, wie es einer jungen Frau in einem iranischen Gefängnis geht. Also das ist nicht in Worten wiederzugeben.
Klaus Buchner war bis Mitte Juli Abgeordneter der ökologisch-demokratischen Partei ÖDP im Europäischen Parlament. Jahrelang hat er sich dort für einen Exportstopp von Überwachungssoftware aus Europa in nicht-demokratische Länder eingesetzt. Axis, das Unternehmen, von dem Buchner hier spricht, ist ein schwedisches Unternehmen, spezialisiert auf Video- und Audioüberwachung. Schicksale wie die der Iranerin sind ein Grund der Reform der EU-Dual-Use-Richtlinie. Sie regelt den Export von Gütern mit sogenannter zweifacher Verwendung, normalerweise zivil oder militärisch, hier die Nutzung durch Geheimdienste oder Polizeikräfte gemeint. Gestritten wird dabei vor allem über Überwachungssoftware. Anstoß für die Reform gab der arabische Frühling. Hier wurde bekannt, dass autokratische Machthaber Kritiker mit europäischer, auch deutscher Software unterdrückten. Das Europäische Parlament bat die EU-Kommission 6-mal, die Gesetzgebung zu überarbeiten. Erst dann reagierte die Kommission und legte 2016 einen Entwurf vor. Er hätte in der Exportkontrolle neue Maßstäbe setzen können. Die Kommission wollte die Human Security Dimension ins Exportrecht einführen, also Menschenrechte als Exportstandard. Von diesem hehren Ziel allerdings ist jetzt, so sehen es die Kritiker, nach den Verhandlungen wenig übrig geblieben. Klaus Buchner, der als Berichterstatter der Reform für das Europäische Parlament dabei war, wirft vor allem einzelnen EU-Staaten, auch Deutschland, eine unangemessene Nähe zur Industrie vor.
Es blockieren im Wesentlichen die Staaten Schweden und Finnland, die ganz offen sagen, der Gewinn ihrer Firmen, Ericsson, Axis, Nokia, sind ihnen wichtiger als die Menschenrechte. Auf diese Weise kommen wir einfach nicht weiter. Die blockieren die Verhandlungen. Die deutsche Präsidentschaft könnte natürlich Druck aufwenden und das tun sie nicht. Das tun sie ganz gezielt nicht.
Für eine umfassendere Kontrolle schlug die EU-Kommission in ihrem Entwurf von 2016 eine sogenannte Catch-all-Regel für die Exportkontrolle vor. Sie soll Exporte verhindern, die die Verletzung von Menschenrechten ermöglichen können. Konkret bedeutet das, dass ein Unternehmen bei kritischen Gütern immer erst eine Lizenz beantragen müsste. Wann aber ist ein Gut kritisch für Menschenrechte? Die Wirtschaft ist von der Idee der Catch-all-Regel jedenfalls nicht sonderlich begeistert. Nicolas Kessels, Referent für Außenwirtschaftspolitik beim Bund Deutscher Industrie.
Das heißt, die Verwendung ihrer Güter müssen Sie dezentral und im Unternehmen bereits abschätzen, antizipieren können. Und wenn Sie das nicht können, weil Ihnen zum Beispiel sicherheitspolitische Informationen fehlen, wie ist die Lage in einem Land, wie verändert sich die Lage in einem Land? Und wenn man diese Informationen nicht hat, kann man natürlich auch diese Rechte nicht schützen.
Verlässliche Informationen, so meint der BDI-Experte, haben am Ende nur staatliche Stellen, also die Exportbehörden. Deshalb braucht es Listen, auf denen ersichtlich sei, welches Gut exportiert werden dürfe und welches nicht. Bis neue Technologien auf den Listen der internationalen Kontrollregime auftauchen, kann es jedoch Jahre dauern. Ein Kompromiss könnte eine eigene Liste der EU sein. Die Kommission spricht von einer Art EU-Watchlist. Allerdings soll sie nach Stand der Verhandlungen offenbar nur einstimmig verabschiedet werden können. Und das wäre eine sehr hohe Hürde. Inwiefern die Reform dann exportierende Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte stärker in die Pflicht nehmen wird, ist fraglich. Das schwedische Unternehmen Axis Communications weist jedenfalls Fehlverhalten von sich. Man verkaufe Produkte, die Menschen und Eigentum beschützten. Bei der Ausfuhr halte man sich an alle geltenden Exportkontroll- und Sanktionsgesetze.
Wird die geplante Exportkontrolle für Überwachungssoftware aus der EU verwässert? Anna Loll ist dieser Frage nachgegangen. Nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Tag für Tag mit Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ein Thema darin, eine spirituelle Anlaufstelle für nicht-heterosexuelle Muslime. Damit endet Europa heute. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Angenehmen Tag noch.